kulturelle Öffnung ist sicher eine Haltung, bei der es kein Rezeptwissen gibt, aber vielleicht gewisse Grundlagen. Und deswegen hat auch das Forum der Kulturen ein Buch, ein Praxisleitfaden für die Kulturarbeit herausgebracht. In der Interkultur für alle heißt es. Die Frage ist nämlich, wie sieht Kulturarbeit in Zeiten von Flucht und Migration aus? Wie soll sie aussehen? Hier ist Rolf Graser, Geschäftsführer vom Forum der Kulturen Stuttgart, auch Mitglied übrigens im Internationalen Ausschuss. Bitte schön.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele da sind. Und ich will vielleicht gleich mit einer kleinen Richtigstellung beginnen. Also das Interkultur für alle, da waren wir wohl schon maßgeblich mit beteiligt. Aber das ist vom Ministerium in Zusammenarbeit mit sehr vielen, die auch hier im Raum sitzen, erarbeitet worden. Ich habe trotzdem eine gute Überleitung zu meinem Beitrag, denn ich könnte auch sagen, eigentlich steht alles Wichtige da drin. Man kann es eigentlich nur durchlesen. Und ich möchte mich jetzt eigentlich nur auf ein paar wenige Punkte konzentrieren zu diesem Thema Grundhaltungen. Ich kann mich auch auf ein paar Punkte konzentrieren, nicht nur, weil das Essen naht und die Pause dringend ist, sondern weil auch meine Vorredner, denke ich, auch sehr viele Punkte schon angesprochen haben, was mich besonders freut, dass auch die neue Staatssekretärin sehr viel von dem, was eigentlich an Haltung, an Grundhaltung notwendig ist, um in dem Bereich zu arbeiten, angesprochen hat. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man hier auch, wenn auch von der Politik diese Haltungen geteilt werden. Was vielleicht auch einleiten, wo ich nochmal aufgreifen möchte zum Vortrag von Hannes Schammann, wichtig ist, und ich denke, das zieht sich durch vieles durch, dass man auch schaut, man muss Gänze relativieren. Also wenn wir über das Thema Kulturarbeit mit Geflüchteten und überhaupt über Thema Kulturarbeit 2016 redet, muss man sich ein bisschen runtersetzen von diesem großen Hype, der zurzeit um das ganze Thema Flüchtlingskulturarbeit, Geflüchtete gemacht wird. Denn wenn man die Zahlen, wenn man die richtig gesehen hat, es gab in der Vergangenheit in Deutschland schon mehrere entsprechend starke Migrationsbewegungen. Die Diskussion ist zurzeit etwas aufgeregter und sicherlich auch die Situation hat Besonderheiten, auf die muss man natürlich eingehen, aber man muss es auch im Verhältnis sehen zu dem, wie es insgesamt eigentlich Deutschland aussieht. Und da ist immer für mich so ein Beispiel, wenn man sagt, dass eigentlich der Kulturschock, und wird immer sehr viel davon geredet, dass die derzeitige Situation einen großen Kulturschock mit sich bringt. Der Kulturschock, den Deutschland erlebt hat, der größte Kulturschock, wird wohl der gewesen sein, als in einem durch und durch deutschen Deutschland die ersten Gastarbeiter aufgetaucht sind. Und ich denke, heute haben wir eine Gesellschaft, die so multikulturell aufgestellt ist, dass heute mehr Leute Arabisch können, als damals Leute Spaghetti kochen konnten. Und insofern denke ich, also muss man das Ganze alles relativieren, ohne die Besonderheiten auf die Seite zu legen. Und was natürlich klar ist, auch das so als einleitender Spruch, deshalb heißt es auch Interkultur für alle. Es muss uns klar sein, Flüchtlingskulturarbeit ist Teil interkultureller Arbeit und damit letztlich natürlich auch Teil insgesamt von Kulturarbeit. Also man muss das immer so sehen, dass man schaut, was ist tatsächlich das Spezifische an der Kulturarbeit mit Geflüchteten. Da wurden gerade in den Praxisbeispielen sehr viele Sachen genannt. Auf das Spezifische muss man eingehen, ganz klar, aber man muss trotzdem sehen, es ist nur Teil einer allgemeinen Haltung, eines allgemeinen Konzeptes. Und deshalb möchte ich jetzt hier so in meinem Beitrag versuchen, einfach so ein paar Punkte zu skizzieren. Mehr als skizzieren ist nicht möglich, ein paar Gedankenanstöße zu bringen, was eigentlich so unsere Haltung, unser Verhalten prägt oder prägen sollte. Und zwar bewusst so ein bisschen im Gegensatz zu dem Thema Haltungen, wo ich jetzt am Anfang ein paar Punkte nenne, und dann zu dem Thema Rezepte, was heißt es eigentlich, Rezepte zu haben. Insgesamt sehe ich eigentlich auch meinen Beitrag, bitte so zu verstehen, ist mehr oder weniger ist das eine kleine Einleitung zu den Arbeitskreisen, die wir heute Nachmittag haben. Also vor allem Punkte, die bei den Arbeitskreisen intensiver angesprochen werden, werde ich jetzt hier nur mal kurz streuen. Also ich denke, heute Nachmittag diskutieren wir eigentlich dann das, wo ich jetzt versuche, ein paar Impulse zu geben. Diese Grundhaltungen, vieles, was ich jetzt so ganz schnell mal aufskizziere, sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass wir heute, und das ist keine schöne Feststellung, dass wir heute eigentlich in einer Situation leben, wo wir sehr, sehr viele Selbstverständlichkeiten immer wieder wiederholen. So nach dem Motto, eigentlich wäre doch selbstverständlich das, aber leider ist heutzutage nicht mehr immer alles selbstverständlich. Das prägt vieles und damit müssen wir natürlich auch umgehen. Auch das ist eines unserer Grundhaltungen, unserer Eckpfeiler. Wir müssen lernen, mit solchen Haltungen zu leben. Wir müssen Stellung beziehen, was auch bedeutet übrigens, dass Kulturarbeit deutlich politischer wird und deutlich politischer werden muss, als es vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Deshalb beginne ich auch so mit einem Stichwort, das eigentlich so mehr aus der politischen Diskussion kennt, nämlich das Stichwort Solidarität. Solidarität, der Begriff der Solidargemeinschaft, ist was ganz Wichtiges, ist eigentlich für mich einer der Grundpfeiler von einer humanen und sozialen Gesellschaft, eigentlich der Grundpfeiler von unserer Zivilisation. Und eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, sind wir wieder bei diesem eigentlich sollte. Ist es aber leider nicht immer, sondern man muss es gerade heute sehr stark immer wieder betonen und erkämpfen. Gleichzeitig aber feststellen, dass gerade dieses solidarische Verhalten, diese Empathie von enorm vielen Menschen eigentlich die große Stärke ist, weshalb wir hier gemeinsam sind, die große Stärke ist, weshalb hier in Deutschland viele Entwicklungen anders vor sich gehen als leider in anderen Ländern. Zur Solidarität gehört, und da benutze ich auch einen Begriff, der eigentlich auch so ein bisschen altmodisch ist, den man früher eher ein bisschen mit Fragezeichen versehen hat, der Begriff der Rechtsstaatlichkeit. Begriffe wie im Zweifel vor den Angeklagten. Auch solche Begrifflichkeiten, auch solche Haltungen sind heute wichtiger. Nicht zuletzt, wenn man Diskussionen sieht, die so rund um das Thema Köln und um das Thema Abschiebung gehen, da vergisst man sehr schnell, was Rechtsstaatlichkeit eigentlich an wertvollem Gut für uns bedeutet. Solidarität hat auch sehr viel zu tun mit Teilhabe. Der Begriff der Teilhabe taucht immer wieder auf. Viele sagen, Integration heißt ja eigentlich Teilhaben. Und ich sage immer, Teilhabe kommt eigentlich von Teilen, kommt von Abgeben. Das heißt, man muss sich klar sein, Solidarität bedeutet nicht nur jetzt hier auch Abgeben, irgendwie sozusagen, man teilt sein Brotzipfel, sondern es bedeutet auch, man muss auch Macht teilen, man muss Einflusssphären teilen. Kommen wir nachher beim Thema Struktur nochmal wieder zu. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der sich durch vieles durchzieht und wo es dann sehr schnell wirklich ins Eingemachte auch geht. Das ist immer nächstes Thema, das Erkennen, das Angehen und idealerweise natürlich das Überwinden von Machtstrukturen, von Dominanzverhalten. Das sind ganz, ganz wichtige Themen, mit denen man sehr intensiv sich beschäftigen muss. Das heißt, sich in jeder Situation klar machen, sich immer mal wieder überlegen, wer ist hier eigentlich an welcher Stelle an der Macht? Wer hat hier eine bessere Ausgangsbasis? Wer hat hier einen Hierarchievorteil? Das ist nicht immer eindeutig so, dass man immer sagen kann, die da oben sind nicht immer die da oben. Die da oben sind manchmal auch ganz schön unten. Aber man muss es eben genau betrachten. Man muss anschauen und sich das untersuchen und sich dann immer, wenn man feststellt, hoppla, ich bin eigentlich gerade in einer Position, wo ich sehr viel Macht habe. Das merkt man ja, meistens merkt man nur, wenn man Ohnmacht, das merkt man schneller, als wenn man merkt, dass man mächtig ist. Aber wenn man sich das mal klar ist, dann hoppla, mal in sich gehen und sagen, jetzt schraube ich mich runter und versuche mal hier mehr auf Augenhöhe zu achten. Also insofern, dieser kritische Umgang mit Dominanzverhalten, mit Macht ist ganz wichtig. Sind wir gleich beim Thema Partizipation, das sich natürlich wie ein roter Faden durch interkulturelle Arbeit generell zieht. Will ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen. Da ist heute Nachmittag ja auch eine der Arbeitsgruppen zu dem Thema. Aber natürlich, auch wenn ich hier wenig sage dazu, ein ganz zentrales, wichtiges Thema Partizipation, was natürlich auch mit dem Thema Abgeben zu tun hat. Solidarität ist für mich immer so der große Gegenpol zu Ausgrenzung und Diskriminierung. Also wenn man über Solidarität redet, muss man auch darüber reden. Das heißt, die intensive Beschäftigung mit Vorurteilen, mit populistischen Tendenzen, mit rassistischen Denkmustern und anderen Ausgrenzungsmechanismen, all das ist ganz wichtig. Diese Auseinandersetzung gehört zu den Kernelementen. Und da kann man es sich auch nicht mehr so einfach machen, dass man sagt, auch wir vom Forum der Kulturen haben es früher so getan, dass man sagt, okay, wir sehen das nur positiv, wir sind halt für Vielfalt und das Gegenteil, nämlich Rassismus, behandelt man eher so als nachrangig. Inzwischen, glaube ich, kann man sich das nicht mehr leisten, sondern man muss aktiv mit dem Thema umgehen. Und man muss mit dem Thema auch umgehen, letztendlich ist es so, in den eigenen Reihen. Denn rassistische Denkmuster sind nicht nur eine Geschichte, die den Nazis vorbehalten sind, sondern die stecken oft auch in einem selber, in jedem selber drin. Da muss man nachschauen, muss man in sich reinhorchen und das kritisch verarbeiten. Dann ganz anderer Bereich, Frau Olschowski hat es auch schon schön dargestellt, das multiperspektivische Hineinversetzen, das Reinversetzen in den anderen, das Wahrnehmen, das Verstehen, das Lernen anderer Denk- und Wertmuster. Nicht um sie kritiklos zu übernehmen, sondern um sie als Grundlage zu nehmen für ein gemeinsames Aushandeln und Aushalten von Konflikten. Ein sehr großes Thema, kommt nachher nochmal ganz kurz drauf zu, hängt mit dem Thema Werte-Diskussion zusammen. Aber ich denke, Voraussetzung, um sich dieser ganze Werte-Diskussion, die ja immer wieder aufploppt, zu stellen, die ich auch wichtig ist, ist die Fähigkeit, und das gehört auch zu den Grundhaltungen, dass man dieses multiperspektivische Hineinversetzen kann. dass man das schafft, und zwar wirklich aus verschiedenen Blickrichtungen raus, dass es eben nicht nur diese eine Erzählung gibt, nicht nur den einen Blickwinkel. Das ist ganz wichtig und auch gar nicht so einfach, als wie sich das so anhört, wenn man das so mal schnell runter erzählt. Für das Ganze, was ich gerade schildere, ist nicht notwendig, und ich betone das extra, obwohl es eigentlich, kann man sagen, schon was Randständiges, Räume schaffen. Räume sind notwendig. Und zwar natürlich auch faktische Räume, Häuser, Räume, wo das stattfinden kann, aber nicht auch ideelle Räume, und zwar offene Räume der Begegnung, aber auch geschützte Räume der Begegnung. Dieses Spannungsverhältnis, wann muss ein Raum geschützt sein, wann soll er und muss er offen sein, gehört auch zu den Dingen, die immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Da gibt es auch da kein Patentrezept, aber es ist ein wichtiger Punkt. Und natürlich, dass man schauen muss, dass die Räume wirklich offen sind, wenn man von offen redet, dass sie wirklich geschützt sind. Auch da macht man sich's manchmal sehr leicht im Eile des Projektgefechtes. Und natürlich, dass die Begegnungen, die in den Räumen stattfinden, auch auf Augenhöhe stattfinden. Politisch wird es, habe ich gesagt, und es ist auch notwendig, dass man sich diesen politischen Blick auf die globale Verhältnisse bewahrt, dass man sich den schafft, dass man sich klar wird, was tut sich in der Welt. Nicht nur, weil viele Menschen aus der Welt zu uns kommen, sondern weil das alles in einem Wechselverhältnis ist. Man ist keine Insel mehr. Auch das klingt banal, aber bedeutet Arbeit. Das heißt, der Blick auf die globale Verhältnis, Blick auf Fluchtursachen, Blick auf das Thema Arm und Reich. Das Thema Arm und Reich, das Auseinanderklaffen, das noch nie so groß war wie zurzeit, das Auseinanderklaffen von Arm und Reich, sowohl im nationalen wie im internationalen Maßstab, ist eine ganz, ganz wichtige Basis, um vieles nicht nur zu verstehen, sondern auch hier vor Ort anzugehen. Da ist man als wohlsituierter Stuttgarter manchmal ein bisschen weg davon, aber man muss sich das immer wieder klar machen in seiner praktischen Arbeit, wie weit spielt auch das eine Rolle, wer ist arm, wer ist reich, und das in jeglichem Maßstab. Und dann natürlich als letzter Punkt, den man nicht nett genug aushandeln kann, auch da gibt es einen extra Arbeitskreis heute Nachmittag, der ganze finanzielle Aspekt. Denn die ganzen Werte können noch so schön sein, noch so wunderbar, da können wir noch viel, viel anklacken. Ich werde da nachher noch ein paar erzählen, noch auf ein paar eingehen. Das Ganze nützt natürlich nichts, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ich denke, da haben hier vorher einige Vorrednerinnen das, glaube ich, sehr deutlich und gut gemacht. Wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen Kontinuität. Also wir brauchen nicht nur die Geldmenge, sondern auch die Frage, wie das Geld verteilt wird. Das heißt, die Frage, dass der ganze alte Streit Projektförderung versus Strukturförderung und so weiter muss ausgetragen werden, muss diskutiert werden. Man darf die Diskussion nicht bloß darauf verengen. Die Frage jetzt zurzeit viel Geld für Flüchtlingskulturarbeit, weniger Geld für andere. Das ist ein zu kleiner Fokus, sondern überhaupt generell der Fokus, wie läuft unsere Förderpolitik, wie läuft die Förderpolitik in unserem Land künftig ab. Da, wie schon gesagt, wird hoffentlich die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema heute Nachmittag beschäftigt, interessante Handlungsempfehlungen mit sich bringen. Ein paar wenige Stichworte nur, die ich so genannt habe. Eines, was klar sein muss, und da können wir auch viele, viele so ähnliche Punkte auflisten, das sind viele Punkte, die sich auch widersprechen. Das ist nicht einfach so eine klare, eindeutige Lösung. Man muss das aushandeln. Es gibt keine leicht konsumierbaren Lösungen. Komplexe Themen erfordern eben komplexe Antworten, auch wenn Parteien mit den einfachen Lösungen scheinbar gerade im Kommen sind. Rezepte werden immer wieder gefragt. Und da komme ich jetzt auf den Teil weshalb haben wir eigentlich bewusst so versucht, bei der Tagung heute eben gar nicht und auch heute Nachmittag gar nicht so sehr auf so Patentrezepte zu schielen, sondern lieber ein paar viele, viele Einzelbeispiele anzuschauen. Patentrezepte werden gefragt, Best Practice, möglichst zum Mitschreiben, Gebrauchsanweisungen, möglichst zum direkt Kopieren, ist völlig verständlich, denn jeder ist im Alltagsstress und jeder sucht natürlich auch nach dem, was andere machen, dass man möglichst viel kopieren kann, was auch völlig okay ist. Und es entstehen ja auch viele gute Sachen, wenn man es kreativ kopiert. Aber meines Erachtens ist es mit den Rezepten ein bisschen problematisch. Allein schon, und jetzt kleine Exkurse, die jetzt kommen, allein schon das damit verbundene Bild mit Rezepten ist fragwürdig, denn es geht ja hier dabei um ein hierarchisches Verhältnis, denn wir, die Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, wir verstehen uns dann hier doch oft als die Ärzte, als die Götter in Weiß, und unsere Zielgruppe, für die wir Rezepte ausstellen, das sind eben die Migrantinnen und Migranten, die Geflüchtete, die sind die notleidenden Patienten. Dieses Bild, vielleicht etwas überzogen, ist in nicht wenigen Köpfen drin und hat ja auch partiell Berechtigung. Aber das Ganze führt dann weiter dazu, diese Denkweise. Und die Denkweise ist in vielem verbreitet. Integration, Interkultur, das wird zum Sozialthema, ganz schnell. Es sind Sozialfälle, um die wir uns dann kümmern. Ich denke, gerade in der Arbeit mit Geflüchteten ist so dieses Helfersyndrom, dieses wir wollen helfen, da sind die Armen und wir sind diejenigen, die helfen können, ganz stark verbreitet. Also der Weg vom Arzt und dem Patienten, das Bild, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, als mir ist erst vor ein paar Tagen eingefallen, wo ich das vorbereitet habe, aber dachte, da steckt schon einiges dahinter. Entsprechend logisch ist natürlich dann auch die Zuordnung von Integrationsfragen bei der Sozialbürgermeister. Ist die Assoziation von Integration mit Defiziten, denn den Migranten fehlt doch irgendwas, zumindest die Sprache, wir müssen ihnen helfen. Das ist alles eine ganz... Und jetzt klingelt das Handy, sowas. Das klingelt. Und dann noch aus dem Büro, sowas, die wissen doch eigentlich das, ja. Aber... Ich heiße eigentlich nur wegen der Uhrzeit, damit ich rechtzeitig euch in die Pause entlassen kann. Jetzt aber umso schneller... Gehen wir weiter. Wie schon gesagt, das ganze Thema ist fragwürdig. Man muss schauen, man muss davon wegkommen. Es ist eine Haltung, es ist eine Fehlhaltung, der wir oft begegnen. Es ist auch die Ursache von vielen Fehlschlägen. Das darf man nicht vergessen, dass man Migrantinnen, Geflüchtete zu Objekten von unserer Arbeit macht. Dass wir ihnen Rezepte, dass wir ihnen Projekte überstülpen, dass wir Projekte machen, die ihren Bedarfen auch nicht entsprechen, die ihre Potenziale negieren, die letztendlich auch ihr kulturelles Selbstbestimmungsrecht beschneiden. Es ist interessant, dass gerade in der Kulturarbeit mit Flüchtlingen diese Defizitorientierung, wo wir eigentlich längst dachten, sie überwunden zu haben, wieder zum Vorschein kommt. Denn früher in Bezug auf die alteingesessenen Migrantinnen und Migranten hat man ja schon längst erkannt, dass diese auch als gleichwertige Partner, als vollwertige Subjekte eines gemeinsamen kulturellen Schaffens sind. Doch bei Geflüchteten hat man es endlich mal wieder mit jemandem zu tun, dem man helfen kann. Denen gegenüber die Hierarchie klar ist. Man könnte also wirklich bösartig sein und sagen, einer der Gründe für den großen Hype der Kulturarbeit mit Geflüchteten, natürlich neben dem vielen Geld, besteht eben gerade in diesem Mechanismus. Das klingt jetzt bösartig, aber so leicht ist die Sache ja nicht. Denn natürlich gibt es Defizite, natürlich gibt es Probleme, Nöte, gerade bei Geflüchteten. Und natürlich kann die Kultur auch hier zumindest partiell tatsächlich helfen, in Anführungszeichen. Und das ist auch gut so. Das heißt, die Frage, und jetzt kommen wir wirklich drauf zurück, hier stellt sich die Frage hier ganz stark, was ist die Grundhaltung? Mit welcher Denkweise gehen wir an dieses Helfen ran, das tatsächlich ja punktuell auch ein Fall sein kann. Man muss es kritisch hinterfragen, aber es ist da. Und diese Grundhaltung, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist die Frage, sehe ich die Geflüchteten, die Migranten nur als Problemkinder, nur als defizitäre Fremde, in Anführungszeichen, denen es eben zu helfen gilt, oder sehe ich sie als gleichwertigen Teil unserer Gesellschaft, man kann auch sagen, der Menschheit. Ein Teil, der eben aktuell ein Problem hat, die aber nicht generell über ihre Defizite und Probleme zu definieren sind. Wir wissen, jetzt springe ich da mal geschwind weiter, genau unterscheiden. Also der Kernpunkt ist das, welches Narrativ, welche Erzählung, welche Vorstellung von unserer Gesellschaft habe ich. Und die wirkt sich dann unmittelbar auf mein Verhalten gegenüber den Migrantinnen und Migranten, Geflüchteten, gegenüber all den Menschen, mit denen ich zu tun habe, aus. Und da gibt es eigentlich die eine Narrativ, die davon ausgeht, dass wir eine deutschstämmige, weiße Mehrheitsgesellschaft haben, die mitsamt ihrer im Laufe der letzten Jahrhunderte angesammelten Werte einer migrantisch geprägten Minderheit gegenübersteht, die sich doch in so vielem von der Mehrheit unterscheidet, die einfach anders ist, anders denkt und natürlich auch andere Werte hat. Werte, die wir nicht teilen, die minderwertiger sind. Also die Deutschen versus die Migranten. Migranten, die man vielleicht sogar mag, denen man auch gerne helfen will, die aber letztlich doch anders sind, die man letztlich doch nicht als Nachbarn haben will. Oder auf der anderen Seite das Narrativ einer vielfältigen, einer diversen, durch Einwanderung und Weltoffenheit geprägten Gesellschaft, in der selbst statistisch nicht mehr von einer deutschen Mehrheit und einer migrantischen Minderheit gesprochen werden kann. Einer Gesellschaft, in der kulturelle, religiöse, sprachliche, auch sexuelle Vielfalt die Norm ist. Eine Gesellschaft, in der sich nicht nur die Menschen selbst immer mehr vermischen und scheinbar klare ethnische Unterschiede immer unklarer werden, sondern der auch elementare kulturelle und religiöse Ausdrucks- und Erscheinungsformen ihr scheinbar klares Profil verlieren oder zumindest verändern, in der sich auch unsere Werte verändern. Und ich sage bewusst unsere Werte, denn wir sind mitten in einem Prozess, in dem auch die Werte von vielen Zugewanderten einer teils radikalen Änderung unterworfen sind. Ich könnte jetzt hier, mache ich auch ganz kurz nochmal, jetzt einen großen Exkurs machen. Ich mache nur mit zwei Stichworten zum Thema Werte. Eine Diskussion, die wirklich jetzt gerade seit Köln ganz stark aufkloppt überall und der wir uns nicht stellen müssen. Und glaube auch hier zeigt es sich, gehe ich davon aus, dass die Gesellschaft eigentlich eine deutsche Gesellschaft ist mit deutschen Werten oder gehe ich von einer kulturell vielfältigen, von einer dynamischen Gesellschaft aus, von einer Gesellschaft, die sich verändert. Und ich kann hier immer nur sagen, wenn man redet hier viel von Grenzen ziehen und da wäre ich immer für das Modell Brücken bauen statt Grenzen ziehen. Nur ein paar Stichworte, die Diskussion muss auf alle Fälle weitergeführt werden, ist eine wichtige Diskussion, zu der ich eigentlich nur eine weitere Grundhaltung reinfügen kann als Beitrag zu der Diskussion, nämlich die Grundhaltung, dass wir uns stets auch als Lernende verstehen. Ein lebenslanges Lernen, auch von anderen Menschen und Kulturen, ein Lernen mit der Bereitschaft, sich zu ändern, ist auch so eine Haltung, die wie eine Selbstverständlichkeit klingt, die aber auch für mich so eine ganz große Maxime unserer interkulturellen Kulturarbeit ist. Denn was man sehen kann, und jetzt überspringe ich den großen Teil zum Thema Rassismus, Ausgrenzung, haben wir vorher schon mal gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man sehen kann, dass diese ganzen Denkweisen, die ich geschildert habe, die Denkweisen, die nämlich zurzeit besonders krass überall zu hören und zu sehen sind, dass diese Denkweisen, selbst wenn sie in noch so verkleinerter Form sich in unseren Köpfen und Herzen festsetzt, eigentlich mit der größte Verhinderungsfaktor von einer erfolgreichen Kulturarbeit mit, von und für Geflüchtete sind und die es zu überwinden gilt. Die Einzelheiten, wie sich das dann praktisch auswirkt, die sind manchmal marginal und manchmal ganz, ganz ähnlich, die konkrete Arbeit. Wenn man so einen Bericht hier liest und vorgestellt bekommt, was alles gemacht wurde, klingt sehr ähnlich. Was dahinter steht, das ist das Interessante. Ja, sag mal. Jetzt. Zuletzt möchte ich das Beispiel des Rezeptes nochmal aufgreifen. Und da klarlegen, auch Rezepte sind maßgeschneidert. Auch Rezepte sind exakt passend für den jeweiligen Patienten. Es gibt keine Patentrezepte, weder bei einem Arzt noch bei einem Anwalt, egal mit wem, wer fachkompetent hier zugange ist. Der macht vorher eine ausführliche Diagnose, eine ausführliche Untersuchung. Er schaut genau hin, um wen es sich handelt. Er gibt die Rezepte punktgenau weiter. Und deshalb ein weiterer Grundpfeiler eben ist das Thema Zuhören, genau hinsehen, Bedarfe ermitteln, maßgeschneidert arbeiten und nicht pauschalisieren. Auch das ist, und dazu braucht man Zeit, muss man sich die Zeit nehmen. Erst dann ist man in der Lage, wirklich konkret aktiv zu werden, Rezepte auszustellen. Zuletzt die Frage, wer das kann, wer diese Rezepte ausstellen kann, wer da befähigt ist. Hier aus der Ferne vom Rednerpult aus kann ich nur pauschal über Grundhaltungen reden, oder zumindest ich kann ein bisschen was reden, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre es noch mehr geworden, aber ich kann zumindest ein bisschen was andeuten. Für die praktische Umsetzung, für die maßgeschneiderten Rezepte, dafür braucht man ein gut ausgebildetes Fachpersonal, und zwar vor Ort. Vor Ort in den Kultureinrichtungen, in den Kulturämtern, aber auch in den Flüchtlingsunterkünften. Fachpersonal, Menschen, die interkulturell kompetent und kultursensibel in der Lage sind, zuzuhören, Bedarfe und Potenziale zu erkennen und vor allem partizipativ und praxisnah die notwendigen Aktivitäten anzustoßen und weiterzuentwickeln. Man könnte sagen, wir brauchen vor Ort interkulturelle Kümmerer. Ich sage eher, wir brauchen, den Begriff habe ich auch kürzlich gehört, die Facilitators, die Ermöglicher, Menschen, die etwas ermöglichen, Menschen, die auch die Kompetenzen haben, die nicht nur bekümmerte Kümmerer sind, sondern auch kompetente Könner, die mit der notwendigen Kompetenz und Entscheidungsbefugnis in ihren Häusern ausgestattet sind. Klar, die Menschen brauchen Qualifizierung, da sind wir dabei, sind wir auf einem guten Weg, auch wenn wir gerade erst angefangen haben, seit ein paar Jahren gemeinsam mit dem Ministerium eine interkulturelle Qualifizierung zu strukturieren und zu professionalisieren. Wir brauchen Qualifizierung, ganz klar, aber wir brauchen auch die Kompetenz, in den Häusern. Wir brauchen die Ermöglichung, diese Menschen, sie alle. Und dass sie so da sind, heißt für mich, Menschen gibt es genug. Leute, die kompetent sind, gibt es genug. Aber die Frage ist an Sie alle, und damit möchte ich Sie jetzt in die Pause entlassen, wie viel Kompetenz haben Sie tatsächlich in Ihrer Einrichtung? Wie viel Kompetenz haben Sie in Ihrem Amt, in Ihrer Kommune? Wie wichtig wird dort die Sache genommen? Wie weit müssen sich da die Strukturen ändern? Und wenn sich da nichts ändert, wenn interkulturelle Öffnung nicht in sämtliche Etagen, auch in die Chefetagen vordringen, wenn interkulturelle Öffnung nicht auch in die Hirne und die Herzen aller Beteiligten kommen, dann braucht man gar nicht über Einzelheiten der Praxis reden, dann funktioniert es eh nicht. Aber ich bin optimistisch, dass die Herzen, die Hirne und die verschiedenen Etagen heute alle da sind und wir gemeinsam, nachdem wir einen weiteren wichtigen Bestandteil, nämlich den Bauch, entsprechend genährt haben, dass wir dann heute Nachmittag da weiterkommen und schöne Handlungsempfehlungen aufbauend hierauf entwickeln können. Guten Appetit. Applaus